Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, wer in Stuttgart gerne auf Events und Partys feiert und sich dort etwas im Nachtleben auskennt, der kommt an meinem heutigen Gast nicht vorbei. Sie hat als Model angefangen und steht mittlerweile als erfolgreiche DJ europaweit hinter den Turntables. Was es für sie bedeutet, Musik zu machen und welche Skills man als erfolgreicher DJ bzw. als erfolgreiche DJ mitbringen sollte, wird sie mir jetzt erzählen. Ich freue mich auf die wunderbare Allegra Cole. Herzlich willkommen bei Inside.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Bo. Ich freue mich sehr.
Allegra, schön, dass wir es heute geschafft haben. Wie immer die wichtigste Frage gleich zu Beginn. Wie geht's dir?
Danke, mir geht's hervorragend. Ich finde, das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Aber ansonsten geht's mir super. Ich bin gut gelaunt. Ich bin eigentlich fast immer gut gelaunt. Und ja, freue mich auf die nächsten Wochen.
Das ist schön. Ich habe es gerade in der Anmoderation erzählt, du bist erfolgreiche DJ, also die weibliche Form eines DJs.
Ja.
Und Musik hat bei dir schon immer in der Kindheit und Jugend eine wichtige Rolle gespielt, wenn ich es richtig gelesen habe?
Ja, ja.
Erzähl mal, wie fing es bei dir an?
Also ich habe schon als Kind verschiedene Instrumente ausprobiert, angefangen von der Blockflöte bis hin zur Tenorflöte, Querflöte, aber da ging mir die Puste aus. Dann kam ich an das Schlagzeug und das hat mir riesigen Spaß gemacht. Das war richtig toll, das habe ich 4 Jahre lang gemacht, hatte auch Unterricht. Und ich komme aus einem musikalischen Haushalt. Meine Mama ist Violin- und Klavierlehrerin, hatte auch das Jugendorchester in Backnang und in Stuttgart geführt. Und also Musik hat schon immer eine Rolle gespielt bei mir. Und ich war als Schülerin, das hat mir neulich eine Freundin auf Instagram geschrieben, schon mit 14, 15 habe ich mir mit meinem ganzen Taschengeld die CDs gekauft. Die waren ja damals richtig teuer. Die wurden aus den USA importiert. Und da habe ich mein ganzes Taschengeld für die CDs verplempert.
Hast du es gerade wieder reinbekommen mittlerweile? Ja, hoffentlich, oder?
Ja, jetzt könnte man schon sagen, ja.
Okay. Jetzt ist ja DJing kein ganz gewöhnlicher Beruf. Du hast mal internationales Management studiert und warst Model. Und durch einen ziemlich kuriosen Zufall hat dann deine jetzige Karriere begonnen.
Ja.
Erzähl mal, wie war das genau?
Ja, ich bin samstagabends ausgegangen in Stuttgart mit meinen Freunden und da gab es einen Club, der angesagt war, Empire, also kennt jeder. Es kamen Leute,
wilde Zeiten,
es kamen Leute aus der Schweiz, aus Österreich, aus Bayern, aus ganz Deutschland zu uns, weil wir das Empire hatten und das war der beste Club, finde ich, bis heute vom Sascha Gerecht. Und da gab es eine Closing Party im Jahr 2009. Und da wurde ich eingeladen und dann war ich ein paar Stunden dort mit meinen Freunden und da kam einer auf mich zu, der meinte, ob ich nicht Lust hätte, an einem Casting teilzunehmen. Da wird eine Frauenband gesucht und diese Band tourt dann durch die Clubs. Und ich habe gesagt, nee, das hört sich für mich unseriös an, ich möchte das nicht machen. Ich habe damals richtig gut gemodelt und das war mir eigentlich egal. Und dann hat mich der Typ so lange überredet und auch ein Bekannter von mir noch überredet, dass ich dann zugesagt habe, zu diesem Casting zu kommen. Und es war dann 2 Wochen später und da bin ich hingegangen und habe eine riesige Schlange am Eingang gesehen, habe gesagt, oh mein Gott, also ich warte jetzt nicht hier, weil ich habe um 11 Uhr einen Dreh für einen Werbespot und jeder weiß, dass ein Dreh teuer ist, da warten 10 Leute auf dich und Kameramann, Regie, Make-up, Stylist, die werden stundenweise bezahlt und da kannst du es dir nicht leisten, zu spät zu kommen. So, und dann habe ich denen gesagt, Jungs, passt mal auf, wenn ihr mich nicht dran nimmt, dann gehe ich wieder, ich habe keine Zeit. Und dann haben die untereinander gesprochen und haben mich dann gleich drangenommen. Und da musste man mehrere Stationen durchlaufen. Nach Taktgefühl wurde man geprüft. Dann musste ich ein Interview liefern und ein bisschen tanzen. Und die wollten halt gucken, wie ich mich so mache. Und ja, ein paar Tage später rief mich dann derjenige an, der das Management übernommen hatte und meinte, ich habe gewonnen. Dann habe ich gesagt, ja, was habe ich denn gewonnen? Eine Waschmaschine, was habe ich gewonnen? Weil ich wusste auch nicht genau, worum es geht. Und er meinte, nee, du hast den Platz der DJ gewonnen. Wenn du möchtest, wirst du trainiert von einem professionellen DJ. Das geht aber schon ein halbes Jahr. Da musst du auch viel Zeit aufwenden. Und hast du Lust? Habe ich gesagt, weiß ich nicht, muss ich mir überlegen. Und lass uns doch mal eine Unterrichtsstunde machen und dann kann ich mich besser entscheiden. Mhm. Und dann habe ich eine Unterrichtsstunde bei ihm genommen. Das haben die dann alles auch bezahlt. Und ja, da war ich Feuer und Flamme und wusste, das ist genau mein Ding.
Und so ein DJ-Training, wie muss ich mir das vorstellen? Was wird da trainiert?
Also du lernst alles von der Pike auf. Also das habe ich zumindest gelernt. Damals sogar mit CDs erst aufgelegt. USB kam ja später. Ich habe ja die ersten 3-4 Jahre mit CDs aufgelegt. Das ist so die gleiche Technik, so ähnlich wie bei Vinyl. Und du lernst wirklich alles, wie man die Übergänge macht. Das ist das Wichtigste. Das können heutzutage viele DJs überhaupt nicht mehr. Die haben Softwareprogramme und klicken einfach den nächsten Track an und der macht das dann alles von alleine. Also das habe ich damals wirklich alles gelernt, wie man musikalisch einen Abend aufbaut, wie man es schafft im Club, dass die Leute an die Bar gehen, den Umsatz steigern und was trinken. Also da gibt's so viele Sachen, die du eigentlich wissen musst. Und da hatte ich schon die besten Voraussetzungen mit diesem DJ-Training.
Wie lange ging es denn?
Das Training ging ungefähr 6 Monate, jeden Freitag 5 Stunden, damals auch im Zapata. Ich durfte im Zapata trainieren und das war schon hart. Also, aber ich hatte Spaß daran und ich hatte auch viel Arbeit zu Hause, weil eben damals die CDs am Start waren. Das heißt, du musstest dir die MP3s auf die CDs brennen und die in deine Mappe sortieren, einordnen, beschriften. Also das war schon sehr, sehr viel Aufwand.
Macht halt alles das Handy, ne?
Ja, gut, jetzt macht es das Handy oder in meinem Fall jetzt USB-Stick.
Okay. Und ab wann hast du dann gemerkt, so, yo, das ist mein Ding?
Also ich habe es am Anfang gleich gemerkt und ich war sehr euphorisch, alles zu lernen. Ne? Weil während dem Studium hatte ich ja auch nicht immer Bock auf jedes Fach und die Fächer, die mich interessiert haben, da hatte ich super Noten, da habe ich viel gelernt. Und die anderen Fächer, die mich nicht interessiert haben, hatte ich halt eine 3, weil ich keinen Bock hatte zu lernen. Und so war es eben beim DJ-Training auch. Ich habe die ganze Zeit Gas gegeben, weil mich das so interessiert hat und mir so viel Spaß gemacht hat. Und auch der Trainer, das war ein bekannter DJ damals, der Marc Caruso, der hat auch gemerkt, dass ich Feuer und Flamme bin und ihm hat es dann auch Spaß gemacht, mich zu trainieren.
Aber die Band, die gab es dann nie, oder?
Nein, die Band ist nicht zustande gekommen, weil sich das Management gestritten hat. Das war ein Produzent aus Hamburg und das Management aus Stuttgart und die haben sich irgendwie in die Haare bekommen. Und deswegen ist die Band dann nicht mehr entstanden. Aber ich konnte ja auflegen. Dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt damit? Weil jetzt stehe ich alleine da. Ich habe meine ganze Zeit geopfert, jeden Freitag 5-6 Stunden trainiert und war schon ein bisschen sauer. Und richtig abgesagt hatte man mir auch nicht. Ich glaube, das kommt nicht zustande. Das war so ein bisschen durch die Blume. Und dann war ich schon sehr sauer. Und dann hatte ich irgendwann Geburtstag. Und habe gedacht, komm, ich mache eine kleine Geburtstagsparty und leg vor meinen Freunden auf. Und wenn ich mich blamiere, dann war es das, dann waren es ja nur meine Freunde. Und so habe ich das dann gemacht. Und dann habe ich eine kleine Geburtstagsparty organisiert mit 70 Gästen und habe dann da aufgelegt. Und ja, dann waren alle begeistert und es hat sich am nächsten Tag herumgesprochen. Stuttgart ist ein Dorf. Und ja, dann wussten das alle und dann kamen die anderen Bookings so Step by Step.
Okay. Du bist mittlerweile europaweit erfolgreich und legst bei großen Wirtschaftsevents auf, wie beispielsweise internationalen Messen oder Fashion-Events. Worauf kommt es denn da an als DJ?
Also da kommt es auf sehr viel an, weil meine Kunden sind große Unternehmen, mittelständische Unternehmen und die sind natürlich sehr anspruchsvoll und die erwarten einfach 100% von dir, dass du funktionierst, dass du auch den Musikstil schnell wechseln kannst, dass du weißt eigentlich, also bei mir ist es meistens so, du weißt ja schon, was du spielst. Also viel sagen die mir mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe 70% Stammkunden, jedes Jahr 30% Neukunden und meistens googeln die mich und schauen auf YouTube und dann sagen die mir gar nicht mehr viel. Also die sagen, mach einfach und das mache ich auch ich beobachte auch gerne die Leute und ich weiß, wenn ein neues Auto vorgestellt wird oder ein neues Produkt, was ich auflegen muss, dass ich da ein bisschen melodischer bin. Bei einer Party ist das ja was anderes. Die Charts von den 70ern, 80ern, 90ern bis hin zu aktuellen Charts zu spielen, das ist jetzt, glaube ich, ist auch eine Kunst, dass man weiß, wann man was spielt, aber schwieriger ist es einfach so chilligere Beats zu spielen, die aber doch nicht zu langsam sind und dass der Abend trotzdem noch schön wird und nicht einschlafend wird. Also das ist so die Kunst und darauf habe ich mich jetzt auch spezialisiert. Mhm.
Hilft dir da bei so Fashion-Events als Beispiel deine Erfahrung als Model auch weiter?
Ja, würde ich schon sagen, dass ich da jetzt ein bisschen Erfahrung habe, auch mit den ganzen Modekunden, weil ich habe damals wirklich auch viel gemodelt. In Mailand war ich, in Barcelona war ich und in anderen Ländern, in Tel Aviv, und habe da viel Erfahrung auch, was so Fashion-Events angeht, und kann die Leute auch ganz gut einschätzen, glaube ich. Und ich glaube, dass es mir schon hilft. Auch die Disziplin, die ich beim Modeln haben musste. Ich hatte schon sehr strenge Modelagenturen. Die haben schon aufgepasst, dass ich immer pünktlich da bin und ausgeschlafen bin. Und diese ganze Disziplin, die habe ich dann übernommen als DJ.
Man muss ja aber dazu sagen, du bist ja keine Club-DJ, du Nein. machst nur Events, ne?
Genau.
Warum? Also hat dich Club-DJ nie interessiert, oder?
Also ich habe angefangen als Club-DJ und habe in Stuttgart aufgelegt, wurde dann auch nach München gebucht ins P1, war im Felix in Berlin und in Zürich in einigen Clubs die ersten 2-3 Jahre. Und das ist schon musikalisch auch sehr hart gewesen, zum Teil in den Clubs. Und ich habe gemerkt, dass mir eine andere Musikrichtung besser gefällt, eher so ein bisschen melodischer, zum Beispiel Funky House, Melodic Deep House. Dann gab es auch so einen Wechsel 2012, 2013, da wurde die Musik in den Clubs härter und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte auf Events auflegen und dann hatte mich ein Automobilhersteller gebucht für eine Veranstaltung, die fing dann um 18 Uhr an, anstatt um 22 Uhr. Und da waren eben ältere Gäste da und da durfte weniger Bass rauskommen aus der Box und so weiter. Das war ein bisschen anders und das hat mir dann einfach viel, viel besser gefallen musikalisch und ich konnte mich da mehr verwirklichen. Mhm.
Du hast jetzt vorher was gesagt, das finde ich echt interessant, und zwar, dass zu jedem Anlass die richtige Musik gibt und dass man damit auch die Leute beeinflussen kann.
Ja.
Du kannst ja, glaube ich, sogar auch die Kaufbereitschaft der Leute manipulieren, in Anführungszeichen.
Ja.
Stimmt das?
Genau, das stimmt. Also man merkt das ja auch in Kaufhäusern. Wenn ein Kaufhaus einen guten Streaming-Dienst hat, dann läuft da die richtige Musik, dass die Leute shoppen. Aber oft leider läuft die falsche Musik, dass die Leute weggehen. Also die ist oft zu hart oder da werden Party-Songs gespielt und das passt halt beim Shoppen überhaupt nicht. Also da musst du viel melodischer sein, weniger Bass haben und weniger Tribal. Also da musst du einfach ein bisschen melodischer sein und du kannst sehr viel mit Musik beeinflussen, denn Musik schüttet letztlich Endorphine aus, Glücksgefühle, und dann hast du noch ein Glas Sekt in der Hand und dann guter Sound und dann kannst du richtig loslegen beim Shoppen oder auch zum Beispiel beim Messen. Da fällt es auch sehr auf, wenn ich auf Messen auflege und mich ein Kunde bucht für seinen Messestand, dann fange ich meistens so um 14 Uhr an aufzulegen bis 18 Uhr und dann kommen eben die Leute, wenn du den richtigen Sound spielst, ziehst du die Leute an. Das habe ich jetzt bei der Automobilmesse in Paris ganz arg gemerkt, dass das funktioniert. Also sobald ich da angefangen habe aufzulegen, da war der Messestand voll und das geht einfach unter die Haut.
Gibt es eigentlich generell Songs, die bei Fashion-Events oder bei Automobil-Events immer funktionieren?
Da muss ich sagen, leider nein. Das kommt immer auf die Veranstaltung und auf das Publikum vor allem drauf an. Also da gibt es jetzt nicht einen typischen Song, so wie früher, wo man sagen kann, der kommt super gut an. Also ich lege natürlich immer meine eigenen Songs auf, meine eigenen Remixe, weil die sind nicht zu hart und nicht zu lasch. Im Funky-House-Bereich und also das mache ich immer auf jedem Event. Das sind die Songs, die ich immer spiele. Mhm. Aber ansonsten habe ich da kein Rezept dafür.
Mhm. Okay. Was muss denn eigentlich ein guter DJ oder eine gute DJin mitbringen, um erfolgreich zu sein?
Also man muss erstmal Disziplin haben und muss einiges von seinem Privatleben opfern, zu Beginn seiner Karriere. Und man muss auch am Anfang unentgeltlich in Clubs auflegen, damit man Referenzen sammelt. Bei mir war es so, ich hatte am Anfang auch zu kämpfen, weil ich eine Frau war. Und das war ja komplett neu in der Branche. Und ich hatte Gott sei Dank ein paar DJ-Kollegen, die an mich geglaubt haben. Die haben mich angerufen und haben gesagt, der Sean Finn zum Beispiel, hey Allegra, ich lege heute für die Disco Boys auf im Zapata. Hast du nicht Lust, vor mir eine Stunde aufzulegen? Dann hast du die Referenz Disco Boys Hamburg. Und ich so, ja klar, auf jeden Fall, ich komme. Also du musst am Anfang, kannst du nicht erwarten, dass du große Gagen bekommst. Du musst, wenn du den Beruf wirklich liebst, musst du am Anfang auch unentgeltlich auflegen. Und ich glaube, das wissen viele.
Du hast gerade gesagt, weil du eine Frau bist, hat man es als Frau schwerer in der Branche?
Ja, also ich hatte es am Anfang schwer in der Branche, weil die Leute hatten Vorurteile. Und jetzt gibt's viele Frauen, viele DJs, und ich habe wirklich gekämpft für eigentlich uns Frauen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist jetzt so, dass viele schon eher die Leute betrügen. Also viele haben ihre Softwareprogramme auf den Computern und machen technisch nicht so viel. Und das ist ein bisschen enttäuschend, weil das fällt auf alle Frauen zurück. Also wenn ein Kunde eine Frau bucht und die ist schlecht, dann bucht er nie wieder eine Frau. Das höre ich von ganz vielen Leuten. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil dafür habe ich nicht gekämpft. Weil ich musste schon kämpfen, muss ich wirklich sagen. Also viele männliche Gäste, das waren so hauptsächlich männliche Gäste, hatten in den ersten 3-4 Jahren Vorurteile. Und wenn ich mir natürlich jetzt manche Kolleginnen anschaue, haben die auch recht. Also weil du wirst in eine Schublade gesteckt. Und das finde ich ein bisschen schade.
Aber es gibt doch heutzutage immer noch gefühlt weniger DJs als DJs, oder?
Ich würde schon sagen, dass es weniger DJs gibt. Es gibt viele, viele DJs im Techno-Bereich. Also da gibt es sehr viele im EDM-Bereich, im Techno-Bereich, die auf Festivals auflegen. Aber jetzt auf Firmen-Events gibt es sehr, sehr wenige in Deutschland. Ich hatte auch kein Vorbild. Also ich konnte mir niemand als Vorbild nehmen, weil es gab diesen Beruf eigentlich noch gar nicht, als ich mir so die Nische geschaffen habe. Es gab Club-DJs. Ich habe viele kommen und gehen sehen. Vor 12, 13 Jahren, als ich hier angefangen habe in Stuttgart, waren 4, 5 Mädels, mit denen habe ich angefangen. Die sind irgendwie alle in anderen Berufen, die sind jetzt nicht mehr da. Also viele haben gesagt, wir schmeißen es hin, wir machen nicht weiter. Aber grundsätzlich gibt es natürlich immer noch mehr Männer. Aber das heißt nicht, dass ich für eine Frauenquote bin, weil eben genau aus diesem Grund, weil viele dann doch betrügen und den schnellen Euro verdienen wollen, finde ich, sollte man nicht unterscheiden zwischen Mann und Frau, sondern zwischen der Qualität.
Der Beste für den Job, ne?
Genau.
Okay. Aber du kannst mittlerweile von dem Job leben?
Ich kann davon leben, okay. Ja.
Du hast gerade vorher angesprochen, als du angefangen hast, gab es noch deine, wie hast du gesagt, deine Playlist mit deinen CDs und sowas. Mittlerweile wird ja Musik fast nur noch digital konsumiert. Erleichtert es den Job, ja, oder?
Auf jeden Fall sehr. Also ich reise mit meinem USB-Stick und mit meinen Kopfhörern, reise ich quer durch die Weltgeschichte, wenn man das so nennen will. Und der Rest ist ja vor Ort. Die Technik stellt ja immer der Kunde. Wenn das jetzt kein Event ist hier in Baden-Württemberg, da organisiere ich die Technik. Ansonsten habe ich meine Technikfirmen, die ich empfehlen kann aus Hessen, aus Bayern, aus Berlin, da habe ich auch so ein paar Kontakte, wo ich weiß, dass die gut sind. Ist ja auch mittlerweile Mangelware geworden, Technik leider, durch die Corona-Krise. Und ja.
Wie muss man sich eigentlich so einen typischen Arbeitstag oder eine Arbeitsnacht bei dir vorstellen?
Also jetzt, wenn ein Auftritt stattfindet, meinst du? Okay, genau. Weil ich habe ja auch viel Arbeit, die man nicht sieht, Office-Arbeit.
Dann machen wir beides. Fangen wir an mit einem Auftritt.
Okay, also der Auftritt ist natürlich das Schönste an allem, weil ich fahre ins Hotel erstmal oder ich fliege ins Hotel, je nachdem, wo ich bin. Und checke meistens im Hotel erstmal ein, damit das erledigt ist, gehe dann in die Event-Location, da gibt es einen Soundcheck und man hat ja schon viel mit dem Kunden auch vorher besprochen, man bekommt manchmal Ablaufpläne, also das ist, wenn das große Events sind, Awardverleihungen, hast du einen richtigen Ablaufplan, wo du dann nochmal auch Videokonferenzen abhältst und das richtig vorher besprichst und dann bist du ja schon super gebrieft, dann gehst du nur noch hin und legst auf, also das ist dann immer entspannt. Die eigentliche Arbeit ist immer die vor dem Event, die ich habe, mit natürlich E-Mail-Korrespondenz, Aufträge schreiben und die ganze Office-Arbeit, das ist eigentlich viel mehr, die Songs zu ordnen, runterzuladen, zu sortieren und die Bemusterungen, die ich habe. Ich werde auch von vielen Leuten, von Plattenfirmen, werden mir neue Songs zugeschickt, da soll ich meine Meinung abgeben. Also da habe ich schon immer einiges zu tun. Also das ist dann praktisch eigentlich sogar mehr wie der Auftritt.
Ich möchte mal schon auf eine Frage von vorher zurückkommen oder auf eine Antwort. Da hast du gesagt, du bist gegen die Frauenquote.
Ja.
Verdient man als DJ gleich viel wie als DJ oder ist es auch noch unterschiedlich?
Also jetzt in meiner Liga verdiene ich als Frau mehr wie ein Mann.
Okay.
Also da verdiene ich ein bisschen mehr, weil es gibt nicht so viele. Mhm. Also da verdiene ich mehr. Bei den Newcomer-DJs weiß ich nicht, wie das ist. Da kenne ich mich jetzt leider nicht aus.
Okay.
Bei den Profi-DJs ist es auch wieder anders. Also nicht Profi-DJs, sondern Festival-DJs. Also die jetzt vor 10.000, 20.000 Leuten auftreten. Bei denen ist es wieder natürlich anders, weil da zahlen die Gäste ja auch Eintritt. Mhm. Also die zahlen ja auch 80 Euro Eintritt und wenn du da 10.000 Gäste hast, dann ist ja klar, dass du mehr verdienst wie jetzt auf einem Corporate Event, wo jetzt nur 300 Leute da sind. Mhm. Aber also ich sag jetzt, in meiner Liga verdiene ich jetzt schon ein bisschen mehr wie jetzt ein Mann.
Mhm. Und als Club-DJ wahrscheinlich noch anders wie bei dir, oder?
Ja, also die Club-DJs, zumindest in Stuttgart, die werden sehr schlecht bezahlt. Okay. Die machen den Job ja auch meistens nicht hauptberuflich, die machen das nur nebenbei. Mhm. Und haben von montags bis freitags einen 9-to-5-Job, weil damit kannst du keine Rechnungen zahlen. Also gerade in Stuttgart ist es so, dass die Clubs, soweit ich das erfahren habe, ich bin da jetzt auch raus, weil ich habe mit Clubs auch nicht mehr viel zu tun. Also ich habe erfahren, dass die wirklich nicht so viel verdienen.
Okay. Du hast es gerade vorher schon das böse Coronavirus angesprochen.
Ja.
Wir wissen ja alle, es war jetzt ein paar Jahre lang kaum irgendwas möglich, Events, Clubs, gar nichts. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Also es war für uns alle eine furchtbare Zeit, diese 2 Jahre oder 1,5 Jahre. Und das Schlimme war eigentlich, dass man wieder Events machen konnte und es dann wieder verboten wurde. Dieser Schlag ins Gesicht, das fand ich so das schlimmste Gefühl. Du hast gesehen, Restaurants sind proppevoll überfüllt, aber Events sind verboten. Also so sinnlose Regeln, das war am schlimmsten. Und ich arbeite ja auch mit vielen Musikern zusammen und die leben auf der ganzen Welt verteilt. Ich habe eine Saxophonistin in New York. Wenn die in Deutschland ist, dann trete ich mit der auch ab und zu auf. Und die hat mir ihre Sicht geschildert. Dann habe ich Kollegen in Frankreich, in Italien und wir haben uns dann so ausgetauscht und ich habe die versucht auch ein bisschen aufzubauen, weil da ging es uns in Deutschland immer noch besser als meinen Kollegen in anderen Ländern. Aber es war grundsätzlich ein Schlag ins Gesicht für die ganze Branche und wir haben, die Eventbranche hat am meisten gelitten.
Hat sich die Eventbranche wieder erholt mittlerweile?
Also ich kann jetzt nur von der Entertainment-Branche sprechen, von meiner Branche. Und ich kann sagen, ich schätze, gefühlt sind 50% der Musiker und DJs nicht mehr da. Also die haben neue Berufe, gerade bei Musikern und Bands, vor allem so diese kleinen Bands, die auf Corporate Events aufgetreten sind. Da gibt es gefühlt die Hälfte nicht mehr. Die haben alle sich einen Job gesucht. Viele sind an Musikschulen und unterrichten da und treten nur noch, wenn sie Lust haben, am Wochenende auf einer Veranstaltung auf, aber gefühlt würde ich jetzt sagen, dass sich die Hälfte verabschiedet hat.
Sowohl vor als auch nach Corona warst und bist du sehr aktiv auf Charity-Events. Welche sind denn das und welche stehen nächste Zeit bei dir an?
Also ich habe dieses Jahr auf jeden Fall noch 3 wundervolle Charity-Events. Mhm. Zum einen im Juni, Ende Juni in Stuttgart von Frau Gudrun Nopper. Ich weiß, dass hier auch viele nicht Stuttgarter zuhören. Also die Gudrun Nopper ist die Frau von unserem Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper und die hat einen Verein gegründet, Stille Not Stuttgart e.V., seitdem ihr Mann im Amt ist und da unterstützt sie eben die Senioren, die benachteiligt werden, sowohl wirtschaftlich wie auch einsam sind und da macht sie immer regelmäßig Events. Und eine Eventreihe heißt Kaffee und Kunst. Da habe ich auch schon letztes Jahr 2 aufgelegt. Und da werde ich am 27. Juni für die Senioren 70er-Jahre-Musik auflegen. Das war so die Zeit. Da sollen die ein bisschen tanzen und sich amüsieren und die Sorgen vergessen. Und ich finde das, dieses Projekt super. Deswegen unterstütze ich das auch. Dann habe ich im Juli in Frankfurt den Business Club Frankfurt 2017 e.V. Das ist auch eine wundervolle Gala im Kempinski Hotel. Und da hat die Schirmherrschaft der hessische Ministerpräsident Boris Rhein. Und da werden auch soziale Projekte unterstützt. Und dann bin ich natürlich noch bei dem Weihnachtsball der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. Aber da muss ich jetzt noch mal abklären, da warte ich noch auf einen Anruf von der lieben Laura Halding-Hoppenheit, wie da die Termine genau sind. Aber der Ball wurde ja schon leider zweimal verschoben, auch wegen Corona. Aber also die unterstütze ich natürlich auch, das ist klar.
Hast du gerade ein paar Namen genannt, die ich ja auch kenne, Frauennopper, Herrnopper und Laura. Ich würde sagen, die drei grüßen wir jetzt mal ganz, ganz, ganz herzlich, die drei.
Genau.
Immer schön, wenn man sie sieht und auch ganz nette und tolle Leute, muss ich
sagen.
Finde
ich auch, ja.
Ich möchte nochmal ganz kurz auf dich direkt zurückkommen. Du hast vor kurzem zwei von dir geremixte Songs sehr erfolgreich in den Schweizer Charts platziert. Das war zum einen Voyage, Voyage von der französischen Sängerin Desireless aus dem Jahr 86, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Der war, glaube ich, 8 Wochen in den Top 10 und 2 Wochen auf Platz 1 der Schweizer Dance Charts.
Ja.
Und ganz aktuell Cruel Summer von Bananarama, ebenfalls aus den 80er Jahren. Wie wichtig ist eine Plattform, zum Beispiel wie Spotify, um mit dieser Art Musik Erfolg zu haben?
Ja, Spotify ist eine super Plattform für mich als Neustart-Producer, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt gerade mal 3 Remixe auf den Markt gebracht. Und bin jetzt kein David Guetta, ne, und habe jetzt auch keine Millionen Follower. Aber um mich bekannt zu machen, ist Spotify super, weil wir haben ja die Spotify for Artists App. Mhm. Und da kannst du schauen, in welchen Ländern du gestreamt wurdest. Mhm. Und ich habe mit meinem allerersten Remix, Missing, den habe ich ja zusammen mit Sean Finn aus Stuttgart und Katie DiCicco aus Los Angeles produziert. Wir haben innerhalb kürzester Zeit schon 500.000 Streams zusammenbekommen. Und das war der Wahnsinn. Und also, dass ich auch auf Spotify verifizierte Künstlerin bin und einen blauen Haken habe. Mhm. Ich habe mich da angemeldet, hatte einen blauen Haken. Also das war so eine Ehre und ich bin so froh, dass es Spotify gibt, weil wirklich ich schaue und sehe, wow, ich werde gerade in Chile gehört, in Brasilien, in Australien, die französischen Songs kommen in Kanada gut an. Also du siehst einfach, wo du gerade am meisten Erfolg hast und das ist schon der Wahnsinn. Also das ist ein Wunder.
Mhm. Du hast mir ja gerade im Vorgespräch erklärt, wie das ist. Du warst in den Dance-Charts.
Ja.
Und das bestimmt ja nicht das Publikum, sondern das bestimmen die DJs, ne?
Genau, meine DJ-Kollegen und Produzenten und Leute aus der Musikbranche, die bekommen jede Woche neue Songs zugeschickt von einem Pool, wo sie drin sind. Das ist ein exklusiver Pool mit einer bestimmten Anzahl an Leuten. Und dann musst du deine Meinung abgeben und dein Voting. Und das gibt's eben in Deutschland, das gibt's in der Schweiz, das gibt's in Frankreich. Und ich bin eben bei den Schweizer Dance-Charts relativ weit nach oben gekommen, weil die Leute meinen Song, also die Fachleute, meine Songs gut fanden. Mhm. Auch Cool Summer ist jetzt schon auf Platz 19 und das ist jetzt gerade mal die 2. Woche und du bist insgesamt 10 Wochen in den Dance-Charts.
Mhm. Jetzt frage ich mich aber, du bist eine deutsche Künstlerin, sage ich jetzt mal, bist aber in den Schweizer Dance-Charts.
Ja.
Bewerten die Schweizer anders wie die Deutschen?
Also da geht es viel nach Musikrichtung erstmal. Ich meine, Voyage, Voyage, französische Schweiz, ist ja klar, dass das besser ankommt wie in Deutschland. Der Sound in Deutschland ist eher ein bisschen härter. Ich bin ja mehr im Funky-House, Vocal-House-Bereich tätig. Da ist es ein bisschen smoother, melodischer und da kommt mein Style besser an. Und ja, das ist so. Wir schauen, was noch passiert. Das ist ja praktisch erst immer so der Anfang, die Dance-Charts.
Und jetzt kommt ja bald ein neuer Remix von dir raus, am 5. Mai, glaube ich, ne?
Ja.
Kannst du da schon was drüber erzählen?
Ja, ich erzähle ausnahmsweise was drüber.
Ja.
Und zwar ist es, ich habe gehört, du magst den Song sehr. Ella El La heißt der Originalsong von France Gall.
Ja.
Ich nenne ihn Ella, weil es kürzer ist. Und den werde ich dir nachher vorspielen. Wenn der Ton aus ist. Und also ich habe nur positives Feedback bekommen von all meinen Freunden. Also jeder war begeistert. Und ich glaube, der hat schon auch Potenzial, nach oben zu kommen, würde ich jetzt mal behaupten, was ich jetzt so an Feedback bekommen habe.
Und das heißt, wir können ein bisschen Werbung machen, ab dem 5. Mai dann runterladbar auf Apple, auf Spotify.
Überall, Amazon, Apple, Deezer, iTunes, also überall kannst du den runterladen oder streamen weltweit. Also da gibt es keine Einschränkungen, da ist meine Plattenfirma relativ gut aufgestellt. Ich bin bei Tribal Kitchen, das ist eines der größten House-Music-Labels weltweit. Und die sorgen dafür, dass der Song in der ganzen Welt verteilt wird.
Okay, wie lange brauchst du eigentlich für so einen Remix?
Ach, da brauche ich schon länger. Also ich muss erstmal mir überlegen, welchen Remix ich mir aussuche. Und also Voyage, das stand in 10 Minuten fest. Also und Ella eigentlich auch. Bei Cruel Summer habe ich länger gebraucht. Und ja, man muss sich halt eben auch mit Erinnerungen aus der Kindheit auseinandersetzen. Und die gab es bei Voyage, auch bei Missing damals vom letzten Jahr. Und deswegen, da habe ich da so auch besondere Emotionen. Und ich brauche diese besondere Emotion zu dem Song. Und dann kann ich ihn dann wieder remixen. Aber wichtig ist, dass ich da so eine Verbindung zu dem Song aufbaue erstmal. Und die habe ich dann meistens.
Also Missing kannte ich jetzt noch nicht oder kenne ich noch nicht.
Muss ich dir vorspielen.
Gut, aber mir ist aufgefallen, das sind jetzt alle Songs aus den 80er Jahren.
80er, 90er, Bananarama, Ende 80er, Anfang 90er, genau. Ja, das sind Songs aus meiner Kindheit.
Also du bist auch Fan der 80er, was die Musik betrifft?
Ich bin schon Fan der 80er, 90er Jahre, ja. Man kann die leider nicht immer auflegen, weil das passt halt nicht zum aktuellen Beat. Deswegen gibt es ja diese Remixe, weil die laufen dann auf 122 oder 124 BPM einfach schneller, weil die sind zeitgemäßer und du musst die älteren Songs auch remixen, weil das Lustige ist, also da kommen so 20-Jährige, die kennen Voyage ja gar nicht. Also woher sollen die das kennen? Spielen es dann ihren Eltern vor, schau mal Mama, hör mal und so und das kenne ich doch schon lang. Also das ist so lustig, was ich da auch an Stories bekomme von Leuten auf Instagram, die mir das dann schreiben. Also der Song lebt weiter durch einen Remix. Er ist zeitgemäßer, er braucht einen aktuellen Sound. Sonst kannst du ihn nicht mehr auflegen. Und das ist der Grund, warum ich mir da so die 80er und die 90er Jahre ausgesucht habe.
Ich habe mal was erlebt, da war ich vor Jahren im Biergarten. Das war gerade die Zeit, als Madonna American Pie gecovert hat. Dann saßen da zwei so Kiddies mir gegenüber. Dann lief von Don McLean das Original American Pie. Dann sagt er zu dem anderen, du hör mal, die Sau hat das von Madonna gecovert. Ja? Und ich denke so, ja, du genau. Hast überhaupt keine Ahnung, Junge. Da warst du noch flüssig, wo das wahrscheinlich rauskam.
So ist es, genau so ist es, ja. Aber ich finde Madonna auch besser als das Original.
Okay, echt?
Ja.
Okay. Allegra, jetzt möchte ich mal eine ganz krude Situation durchspielen. Angenommen, ich würde zu dir kommen und würde sagen, du Allegra, ich möchte gern DJ werden. Was würdest du mir raten? Welche Tipps hättest du? Was muss ich machen?
Also in der heutigen Zeit, wo jetzt die Clubs am Aussterben sind, ist es natürlich viel schwieriger, Erfahrung zu sammeln, wie jetzt vor 12 Jahren. Also ich würde empfehlen, doch eine DJ-Schule zu besuchen. Ich glaube, da gibt es ja einige mittlerweile, weil das ist ja so ein Riesen-Hype, DJ zu sein. Ist ja mittlerweile interessanter, wie ein Sänger zu werden. Also da würde ich doch empfehlen, sich das auf jeden Fall professionell beibringen zu lassen, weil man kann sich nicht immer auf den Laptop verlassen oder auf Softwareprogramme. Man muss schon das Handwerk von der Pike auf lernen. Mhm. Und dann braucht man gute Clubs, die einen vielleicht pushen, wenn die sehen, du bist gut und sagen, hey, du kannst mal eine Stunde auflegen. Einfach so, damit du ein bisschen trainieren kannst. Das sind so die zwei wichtigen Dinge. Und natürlich, es gibt ja YouTube heutzutage. Du kannst dich aufnehmen und eine Stunde lang was mixen und dir das dann ins Netz stellen und hoffen, dass da jemand zuschaut, der dich sieht.
Also wenn ich mal die Branche wechseln will, komme ich auf dich zurück. Ne?
Okay.
Wir haben jetzt ganz viel über dich gesprochen als DJ, aber mich interessiert auch immer der Mensch dahinter. Wie lebt denn eigentlich die Privatfrau Allegra Cole? Was sind deine Hobbys etc.?
Also meine Hobbys sind unterschiedlich. Also ich gehe gerne auf kulturelle Veranstaltungen, ich gehe gerne ins Theater, wie du ja auch weißt. Wir haben uns im Zirkus auch getroffen letztes Jahr.
Genau.
Ich gehe gerne ins Musical. Ich war jetzt in Tina das Musical und es war so super. Ich werde da nochmal reingehen. Auch nach dem Musical ist man eher ein Tina Turner-Fan sogar wie vor dem Musical. Also das war unglaublich. Und ich gehe gerne ins Friedrichsbau-Varieté, aber auch essen mit meinen Freunden. Einfach mal schön draußen sitzen, chillen, spazieren. Schwimmen gehe ich gerne. Ich wollte golfen lernen. Irgendwann, wenn ich Zeit habe, ich hoffe, ich schaffe es noch. Was ich jetzt nicht mehr mache, es sind so Risikosportarten, weil ich bin selbstständig. Ich habe zum Beispiel aufgehört, Ski zu fahren. Also ich habe Skifahren geliebt, aber also auch nicht, weil man selber nicht fahren kann, aber weil die anderen zum Beispiel auch nicht fahren können, habe ich das jetzt sein gelassen, seitdem ich jetzt professionell auflege. Solche Sachen mache ich nicht mehr.
Du hast es mir gerade vorher erzählt, auf welchen Events du demnächst alles auflegst. Was steht denn sonst noch so an bei dir? Also nach deinem nächsten Remix, der jetzt rauskommt, ist schon was geplant? Was ist der nächste Song sein könnte?
Ja, also ich bin die Woche bin ich noch auf der Stuttgarter Messe, da freue ich mich sehr, da werde ich auch auf jeden Fall Ella nochmal auflegen und dann bin ich Ende des Monats während den Filmfestspielen in Cannes auf einer Yacht gebucht, auf einer mehrtägigen Yachtparty und da hat auch ein Unternehmen seine Kunden eingeladen und Da fährt man in Nizza los, nach Saint-Tropez, über Portofino, wieder zurück nach Saint-Tropez und Nizza. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich war schon lange nicht mehr an der Côte d'Azur. Und das sind natürlich wunderschöne Events. Da lege ich dann, wenn der Sonnenuntergang startet, fange ich an aufzulegen bis so 22, 23 Uhr. Weil die Gäste haben ja auch Programm, die machen ja tagsüber Sightseeing und so weiter. Also da ist schon einiges geboten. Und das sind eben diese Kundenevents, auf denen ich oft auflege, wo Unternehmen eben ihre Kunden einladen, um Danke zu sagen. Das können Automobilkonzerne sein, das können Automobilzulieferer sein, Industrie, Wirtschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, also querbeet durch die ganze Reihe. Und da bin ich im Juni, bin ich auch von einem Konzern gebucht. Fast den ganzen Juni hat er mich schon gebucht. Da bin ich auch auf einem Kundenevent, auf einer Roadshow. Also der lädt praktisch jeden Tag seine Kunden aus verschiedenen Ländern ein. Ein Tag kommt Italien, dann kommt Spanien und so weiter. Und da bin ich im Ruhrgebiet. Und da freue ich mich auch schon sehr. Das geht dann so über 2-3 Wochen hinweg. Und dann bin ich noch in Wien, in Berlin. Also ich bin noch in einigen tollen Städten dieses Jahr. Und es kommen aber auch momentan noch gerade viele Anfragen rein, weil wir haben ja jetzt erst Mai. Also jetzt kommen so die nächsten 2-4 Wochen, kommen auch noch viele Sachen rein.
Schöner Job.
Danke. Sehr toll.
Was sind denn deine persönlichen Wünsche für die Zukunft?
Also meine persönlichen Wünsche sind erstmal für alle Menschen, die ich kenne, die um mich rum sind, für uns, Family, Freunde, Bekannte, Gesundheit, weil es sind in den letzten Jahren so viele Menschen von uns gegangen. Man liest auch täglich in der Zeitung, dass jemand gestorben ist. Auch große Künstler, 2016 David Bowie und Prince und so weiter. Also das macht einen schon sprachlos. Und ich hoffe, ich wünsche mir erstmal für alle, die ich kenne, Gesundheit. Und dann wünsche ich mir, dass es beruflich weiterhin so gut läuft wie jetzt und noch besser wird, dass ich vielen Menschen eine Freude bereiten kann mit meinen Remixen, die noch auf den Markt kommen, dass ich positive Energie verbreiten kann in die weite Welt hinaus und ja, auf ganz, ganz tolle Jobs und dass ich mal mit 90 Jahren irgendwo auf Mallorca sitze in meinem Häuschen und sagen kann, hey, du warst die meiste Zeit deines Lebens glücklich, also hast du irgendwie alles richtig gemacht.
Dem schließe ich mich an. Allegra, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute,
danke,
sowohl beruflich als auch privat. Danke, dass du heute mein Gast warst. Und für alle, die jetzt noch mehr über dich erfahren möchten, verlinke ich mal deine Homepage und dein Spotify-Profil in den Shownotes dieser Folge. Ja, und damit wären wir für heute auch schon am Ende. Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo immer sonst ihr mich hört. Ja, und ein kleines Dankeschön geht heute auch noch raus von uns beiden an die Agentur Pulsmacher in Ludwigsburg.
Genau.
Und an den Geschäftsführer Jochen Schroder, dass wir heute für diesen Podcast hier in den tollen Räumlichkeiten sein dürfen.
Total, also es ist wunderschön hier. Danke, liebe Pulsmacher. Wir fühlen uns wohl. Ich will eigentlich noch hier gerne ein bisschen bleiben. Ich finde es super schön hier. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Du hast ja hier richtige Stars gehabt, Thomas D. und Till Schweiger und. Also das ist wirklich eine Ehre für mich. Vielen, vielen Dank, lieber Bo.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund. Und wie immer darf mein heutiger Gast, in dem Fall die Allegra, diesen Podcast beenden.
Ja, danke, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute, viel Gesundheit. Wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Spotify oder Instagram. Da werdet ihr über alle News und neuen Remixe informiert.